Herzlichen Dank. Vielen Dank für die nette Anmoderation und den allumfassenden, um die allumfassende Darstellung brauche ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich mache jetzt hier mal Start und dann haben wir jetzt 30 Minuten Zeit, dann höre ich einfach auf. Ich habe mir gedacht, ich lese Ihnen was aus meinem zweiten Roman. Mein dritter ist in diesem Frühjahr erschienen, aber jetzt soll es hier um meinen zweiten Roman gehen, den ich nämlich, und so habe ich die Ulrike Wörner kennengelernt und so haben, deswegen bin ich im Grunde heute hier, weil ich vor 4 Jahren mich auf ein Stipendium beworben habe. Ich dachte, ich probiere das mal und dann haben die mich genommen. Das Heikle an der Geschichte war, dass ich zwischendurch ein Kind bekommen habe. Und als der Anruf kam, dass ich nach Hausach darf, in den Schwarzwald, um dort 3 Monate zu wohnen und an meinem neuen Roman zu arbeiten, also ich bin dann ans Telefon gegangen und habe gesagt, ja, das ist sehr, also vielen Dank, freut mich, aber ich muss Ihnen was sagen, ich habe ein Kind bekommen. Und mein Mann hat gesagt, entweder alle oder keiner, also sind wir zu dritt 3 Monate in den Schwarzwald gezogen. Und ich habe dann immer auf dem Weg dahin im ICE einfach schon gedacht, was mache ich denn hier? Also der Plan war schon, dieses Buch zu schreiben, Hufeland Ecke Bürzo ist ein Wenderoman aus Kinderperspektive. Und er musste, egal ob man ein Kind bekommen hat oder nicht, er musste deswegen auch 2019 erscheinen, weil einfach, Sie wissen das, es geht halt irgendwie bei Besprechungen immer um Anlässe und wenn der Anlass weg ist, dann interessiert das keine Sau mehr. Also war klar, das muss zum 30. Jubiläum des Mauerfalls, muss dieses Buch erscheinen, ob du nur schläfst oder nicht. Und dann habe ich mir das halt, dieses Buch hier aus den Rippen geschnitten und es ist sehr, also dafür wirklich gut geworden, muss ich mal sagen. Bin selber ganz erstaunt. Und genau, was ich sage, bei diesen Zufahrten und auch denn da im Schwarz, also ne, ich komme aus Berlin, ich bin in Berlin geboren. Meine ganze Familie sind Berliner, meine Großeltern, Urgroßeltern, also wir sind eigentlich alle der reine Inzest. So. Und dann sind wir immer so alle 2 Wochen, also dann doch mal nach Hause und dann mit dem ICE 7 Stunden oder sowas von Berlin nach Offenburg. Also so das Kind hat die ersten 3 Monate seines Lebens im Kleinkindabteil der Deutschen Bahn gelebt. Und dann habe ich im Grunde Deutschland verstanden, weil man, also man fährt in Berlin los und dann ist Berlin und dann kommt nochmal Berlin und nochmal Berlin und dann kommt einfach 2 Stunden nichts. Dann kommt Wolfsburg, Hannover, irgendwie sowas, na, dann ist man schon im Westen. Und dann, je weiter man nach Süden kommt, umso häufiger hält dieser Zug. Und ICEs halten nur in großen, also in reichen Städten. Und je weiter man nach Süden kommt, umso häufiger hält dieser Zug. Verstehst du? Ja? Und ich saß in diesem Häuschen im Schwarzwald und dachte, was mache ich denn hier? Das interessiert doch keine Sau, was ich hier aufschreibe. Also weiter weg als nach Hausach vom Gegenstand dieses Buches hätte ich gar nicht kommen können. Also nicht innerhalb der deutschen Grenzen. Und dann habe ich es trotzdem gemacht und dann dachte ich, komm, irgendwie muss der Schwarzwald mit rein. Also pass auf, hier, Hufeland, Ecke Bürzo. Wir beginnen ganz vorne, der Umzug. Eine Höhle. Das war's. Eine große, finstere Höhle. Jede Wand in einer anderen, muffigen Farbe. Bordeauxrot, Nachtblau, Tannengrün, Dunkelbraun. Hier gab es Monster, so viel stand fest. Nachts würden Hexen aus den Ecken gekrochen kommen und der Holländer Michel würde einem das Herz herausreißen. Verstehst du, Schwarzwalder Wahrer? Aber gut. Habt ihr das verstanden? Ja? Okay, mehr kommt nicht, das war's schon. Das wird dein Kinderzimmer. Mein Stiefpapa, ein Riese mit Bart und jungen Augen, stand im düsteren Korridor der gigantischen Altbauwohnung und schaute erwartungsfroh auf mich herab. Ich starrte fassungslos zu ihm zurück, dann sah ich wieder in die Höhle. Die stuckverzierte Zimmerdecke war mit rotbrauner Fußbodenfarbe gestrichen. Das gute Ochsenblut, sagte mein Vater und lächelte zärtlich. Aus meinem Erstaunen wurde Entsetzen. Man wollte mich in ein Zimmer stecken, das mit Blut gestrichen war? Papa, wimmerte ich leise. Dann ging mir ein Licht auf. Ich kicherte. Papa macht Quatsch, dachte ich. Mein Vater machte oft Witze über alles Mögliche. Einmal hatte er mir erzählt, es gäbe Fliegen, die nur einen Tag lebten. Eintagsfliegen, so ein Blödsinn. Ein anderes Mal behauptete er, dass es Fahrstühle ohne Türen gäbe, die niemals anhielten. Und wenn man ein- oder aussteigen wollte, müsste man höllisch aufpassen, damit man das richtige Stockwerk erwischte. Und wenn ich rechtzeitig vom Dachgeschoss ausstieg, müsste im Kopfstand wieder runterfahren. Sowas erzählte mein Papa. Und nun sollte das hier mein Kinderzimmer werden, das konnte er nicht ernst meinen. Der Umzugswagen kam am 20. Februar. Meine Mutter fand, das sei ein gutes Datum zum Umziehen, da sei der Winter vorbei. Frau Schmidt vom Zeitungskiosk in Adlershof, der sie diese Theorie darlegte, wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. Also ich weiß nicht, mein Jüngster hat Ende Februar Geburtstag und meistens je wieder rodeln. Es schneite tatsächlich in der Nacht zu Donnerstag, den 20. Februar 1986. Es schneite so sehr, dass der Umzugswagen am nächsten Morgen nicht die Einfahrt hochkam. -10 Grad waren das, sagte meine Mutter, und 40 Zentimeter Neuschnee. Mit den Jahren wurden die Temperaturen in ihren Erzählungen immer niedriger, die Schneeverwehung dafür umso höher. 20 Grad unter Null, behauptet sie heute, hätte das Thermometer angezeigt und der Schnee hätte ihr fast bis zum Hals erreicht. Mein Vater rutschte bei dem Umzug auf einer gefrorenen Pfütze aus und prellte sich das Steißbein. Er konnte 2 Wochen lang nicht sitzen. Meine Mutter holte sich eine Blasenentzündung und lag dann fiebernd auf einer Matratze zwischen gestapelten Möbeln und unausgepackten Kisten im erdfarbenen Schlafzimmer der Vormieter, eingehüllt in den Pelzmantel, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, während mein Vater leise wimmernd die Küche renovierte. Meine Eltern hatten unsere lichtdurchflutete Neubauwohnung in Adlershof mit Spielplatz direkt vor dem Haus eingetauscht gegen diese 140 Quadratmeter Altbau mit 18 Metern Flur, 4 Meter hohen Wänden, Flügeltüren und Parkett. Was zum Teufel war in sie gefahren? Das einzige Fenster meines neuen Kinderzimmers führte auf einen winzigen Innenhof mit Mülltonnen, einer Teppichstange, an der man höchstens Schweinebammel machen konnte und einem spindeldürren Bäumchen in der Mitte, das sich tapfer dem Licht entgegenreckte. In den Fassaden klafften Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Direkt unter meinem Kinderzimmerfenster im Erdgeschoss befand sich die Lüftung des Damen- und Herren-Frisiersalons modische Linie und auf der gegenüberliegenden Seite grenzte der Billardraum des Bözo-Stübel an den Hof. Es roch nach Haarspray mit Bier und Dauerwelle mit Aschenbecher zwischen Mülltonnen und Kohlenstaub. In Adlershof hatte ich abends manchmal bei Krögers Fernsehen gucken dürfen. Erst Sesamstraße, dann die Nachrichten. Herr und Frau Kröger waren unsere Nachbarn und schon in Rente. Sie besaßen einen Farbfernseher und eine Schrankwand. Frau Kröger saß auf dem Sofa und trank Likörchen, während ihr Mann wütend Walnüsse aus eigener Ernte vom Grundstück in Grünau knackte und auf die da oben schimpfte, was ich nicht verstand, weil da nur der Dachboden war. Meist schlief er irgendwann in seinem Sessel ein und die Nussschalen fielen von seinem Schoß hinunter auf die Auslegware. Wenn ich nach Hause ging, knirschte es unter meinen Hausschuhen. Meine Eltern waren von der neuen Wohnung begeistert. Endlich mehr Platz, raus aus dem Neubau, nach Prenzlauer Berg, wo alle ihre Freunde wohnten. Bert, guck doch mal, die Linden, freute sich meine Mutter bei der Besichtigung. Klebt auf dem Autodach, brummte Herr Fritzner, der Vormieter. Er und seine Frau wollten raus aus der stinkenden Innenstadt in eine kleinere Wohnung mit Licht und Schrankwand. Fritzners waren kleine Leute, rein körperlich betrachtet. Beruflich war er Dachdecker gewesen und sie Verkäuferin in der Kaufhalle. Was Größeres konnte man in der DDR nicht werden. Die beiden hatten Zugang zu Rohstoffen, was sie unter anderem dazu genutzt hatten, die riesige Altbauwohnung optisch ihrem Körperwuchs anzupassen. Über die gesamte Länge des 18 Meter Flurs waren auf halber Höhe Dachbalken in die Wände getrieben. Die Decke darüber war schwarz gestrichen. Im Wohnzimmer war auf Brusthöhe, Entschuldigung, und das ist nur mein Asthma, das Klima ist nichts für mich hier. Ich muss wieder in mein stinkendes Berlin. Es ist viel zu viel Sauerstoff in der Luft. Ah. So, wo war ich? Fangen wir mal von vorne an. Über die schwarze Strichen. Im Wohnzimmer war auf Brusthöhe eine Holzvertäfelung angebracht, die dem vormals ballsaalartigen Raum das Flair einer Bahnhofskneipe verlieh. Zur Dekoration waren oben auf dem Sims der Vertäfelung Bierdosen drapiert. Leere Bierdosen aus dem Westen. Eine Dose Dab, eine Dose Becks. Eine Dose Dab, eine Dose Becks. Immer abwechselnd. Fritzners würden sich mit Krögers verstehen. Unsere neuen Nachbarn hießen Herr und Frau Hundgebein. Er war ein halbes Hähnchen, sie dagegen sah aus wie eine Riesin, fast so groß wie mein Vater, nur dicker und umgeben von der Sanftmut einer alten Elefantendame. Frau Hundgebein war schon in dem Haus geboren worden. Vor circa 300 Jahren, wusste Rico, der sein Kinderzimmer ein Stockwerk über meinem hatte und bereits zur Schule ging. Ricos Familie war fast gleichzeitig mit uns eingezogen. Rico kannte sich aus. Er sagte gern circa, das klang so erwachsen. Sein Vater war circa der beste Volkspolizist der Welt und seine Mutter backte beim Bäcker auf der anderen Straßenseite circa die besten Schrippen der Stadt. Mich beeindruckte das sehr, das waren wenigstens richtige Berufe. Meine Mutter saß immer bloß an ihrem Schreibtisch, rauchte Clubzigaretten, trank schwarzen Tee und klapperte mit ihrer Schreibmaschine. Mein Vater studierte und war ständig in Leipzig. Oft saß Mama mit vor Konzentration krausgezogener Stirn vor stapelweise vollgetipptem Papier und malte mit einem Kugelschreiber kleine Kringel und Worte zwischen die Zeilen. Kurz darauf klapperte die Schreibmaschine erneut und die Papiere landeten unterm Schreibtisch im Mülleimer. Manchmal schaffte ich es, sie zu retten. Dann schleppte ich die losen Blätter ins Kinderzimmer, setzte mich dort an den Tisch, trank ausgedachten Tee aus Puppentassen, so konzentriert an der Miene eines Bleistiftstummels, den ich mir mühsam zwischen Zeige und Mittelfinger geklemmt hatte und unter Strichpassagen im Text mit roten, grünen und blauen Buntstiften. Dazu machte ich ein möglichst verkniffenes Gesicht. Das Spiel hieß Arbeiten. Hin und wieder kamen Freundinnen meiner Mutter zu Besuch, die auch Kinder hatten. Dann spielten wir Reden. Wir versammelten uns im Kreis um den Puppentisch. Jeder bekam eine Puppentasse und einen Bleistift. Alle mussten mit überschlagenen Beinen da sitzen, ausgedacht Rauch in die Luft pusten und Denkgeräusche machen. Denkgeräusche waren, ja, aha, na, aber ach so. Und natürlich circa. Ihr dürft klatschen. Dann kann man so, also, ist alles erstunken und erlogen. Zum Beispiel sagt meine Mutter, sie hat überhaupt nie Club geraucht. Es war immer Kabinett. Und noch so einiges anderes stimmt überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel die meiste Zeit des Stipendiums damit verbracht, wie viel arbeitet man, wenn man ein 3 Monate altes Baby dabei hat? Aber wenn ich dann mal gearbeitet habe, habe ich eigentlich immer nur dasselbe Kapitel gelöscht und wieder neu geschrieben. Zum Beispiel musste ich mich entscheiden, also meine Ich-Erzählerin heißt Franziska Becker, auch einfach, weil Franzi der häufigste Name in meinem Jahrgang ist. Ich kenne, glaube ich, 5 Franziskas, die so alt sind wie ich. Und dann dachte ich, na gut, dann machen wir einfach sozusagen, dann wird schon stimmen. Und genau, und ich musste entscheiden, wie nah dran ist denn diese Franziska jetzt an mir. Also ich bin tatsächlich im Bözow-Viertel aufgewachsen, aber es sollte ja auch ein, sozusagen dieses, die Idee war schon, den Kindern der Wende eine Stimme zu geben. Also es gab sozusagen viele Bücher über, also natürlich von älteren Herrschaften, die über die Wende geschrieben haben. Es gab viele Bücher von Leuten, die Teenager waren, als die Mauer gefallen ist. Die haben dann nach dem Mauerfall viele Drogen genommen und Nazis verprügelt. Und da ich aber weder je Drogen genommen habe, noch nicht einen einzigen Nazi in meinem Leben verprügelt habe, leider, habe ich gesagt, das stimmt für mich einfach nicht. Ich finde mich in diesen Geschichten nicht wieder. Meine Geschichte ist eine andere. Und dann habe ich mich mit vielen ehemaligen Mitschülern unterhalten. Ich hatte auch 20-jähriges Abi-Treffen in dem Jahr davor und die haben gesagt, ja, schreib das auf, Lea, ist eine gute Idee. Und deren Geschichten sind dann auch alle in diesem Roman hier gelandet, weil mein Problem war, ich bin nicht im Bözow, ich bin da zwar aufgewachsen, aber ich bin dann nicht zur Grundschule gegangen. Ich bin auf die Körperbehindertenschule in Berlin-Lichtenberg gegangen. Das bedeutete, mein Stadterleben als Kind war immer öffentliche Verkehrsmittel. Überall hin kam man mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also sozusagen, ich lief, um zur Schule zu gehen, die Hufelandstraße runter, stieg in den 30er Bus, fuhr 20 Minuten Bus, lief hoch zur Schule und auf dem Rückweg wieder dasselbe zurück. Wenn man zu Oma musste, dann musste man zum Alex fahren, mit der U-Bahn zum Tierpark ein Stück laufen, war man da. Zur anderen Oma musste man mit der Straßenbahn, dann mit der S-Bahn und so. Sozusagen, ich hatte immer dieses Stadtbild von, man erfährt sich Berlin. Also Berlin, und dann irgendwie, als die Mauer gefallen war, waren es einfach ein paar S- und U-Bahnhöfe mehr. Straßenbahn haben die ja leider nicht, die armen West-Berliner. Und so, und dann dachte ich, ja, aber es ist kompliziert, das zu erzählen, weil wenn man dann auch noch die Geschichte erzählen will, wie ich in meiner frühen Kindheit Berlin erlebt habe, nämlich, es gab halt nur eine Körperbehindertenschule in Ost-Berlin, oder gab es zwei, ich weiß es gar nicht. Also die, wo ich war, war die größte. Und das bedeutete, ich hatte Freunde, die überall in Berlin lebten. Irgendwie zwei Freundinnen wohnten in Mitte, ich wohnte in Prenzlauer Berg, eine andere Freundin wohnte in Höhne und ist ganz weit draußen. So, also sozusagen auch da zu meinen Freunden fuhr man immer ganz weit weg und dann oft auch mit Übernachtung und so. Und dann dachte ich, nee, aber das ist eine andere Geschichte, weil tatsächlich ist ja der Weg eigentlich so, das Kind wird geboren, ist ganz nah an den Eltern dran, also am Körper der Eltern, je älter es wird, umso weiter weg geht es von denen, der Fokus wird größer, der Wirkungskreis wird immer größer mit den Jahren. Und das, aber mein eigenes Viertel habe ich tatsächlich erst kennengelernt, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin. Das war, ach Gott, und rechne, 93, also irgendwann in den 90er Jahren, Zahlen sind nicht so meins. Und da habe ich dann erst festgestellt, ach guck mal, hier wohnst du, ist auch ganz nett. Und dann dachte ich, nee, aber das mit diesem Körperhindern, das ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht kommt es jetzt als nächstes, mal sehen. Und deshalb, also sozusagen alles, was hier drin steht, und ganz süß, ich habe mein schönster Leserbrief war von einem 10-jährigen Mädchen. Also ganz viele Kinder lesen dieses Buch so ab 12, 10, 12-Jährige und erzählen, ja, jetzt verstehe ich meine Eltern viel besser. Ganz süß. Und da war ein Mädchen, die wissen wollte, und sie wollte so gerne die Kinder von damals kennenlernen. Also wir haben dann am Ende hier 5 Kinder in diesem Buch, um die es geht. Und dann musste ich erklären, nee, es ist ein Roman. Und weißt du, wir denken uns das nur aus. Aber schön, dass du sie lieb gewonnen hast, weil ich habe sie auch sehr lieb gewonnen. Und jetzt habe ich hier extra für euch ein Kapitel, habe ich noch nie vorgelesen, aber ich dachte, wenn ich mich schon unmöglich mache, dann richtig. Das Kapitel spielt nach dem Mauerfall und heißt Westler. Westler. Ich bekam nach wie vor kein Taschengeld. Meine Mutter meinte, sie bezahle doch schließlich alles, was ich haben wollte. Jede Kugel Eis, jedes Gummibärchen und jeden Kinobesuch. Das ist irgendwie, ja, naja. Ein paar Abgase oder so. Kein besser atmen. Aber die anderen Kinder verfügten alle schon über eigenes Geld. Einfach so, staunte ich, ihr kriegt einfach so Geld von euren Eltern. Also sie sind jetzt alle so 10, 11 oder sowas. Und ihr müsst nichts dafür tun? Nee, meinte Magda, sonst wäre es ja kein Taschengeld. Und was ist dann der Unterschied zu Trinkgeld, fragte ich. Trinkgeld kriegen Erwachsene für Arbeit, die sie sowieso tun müssen, aber auf die sie keinen Bock haben, wusste Matti. Trinkgeld darf man nur für Alkohol ausgeben, sagte Rico. Und Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. Westler geben immer zu viel Trinkgeld, fügte Richard hinzu, weil sie Arschlöcher sind, hat meine Oma gesagt. Ich nickte und versuchte, all diese neuen Informationen zu verarbeiten. Westler, Trinkgeld, Alkohol. Meine Eltern hatten mir auch was beigebracht, was ich zum Besten gehen konnte. Wessis schmatzen beim Essen und reden mit vollem Mund und in Ausstellungen erzählen sie immer sehr laut falsche Sachen, damit alle sie hören können. Als meine Mitschüler mich erstaunt ansahen, schob ich, nicht ohne Stolz zur Erklärung nach, das hat mein Papa gesagt. Mein Vater hatte in seiner Funktion als Kulturhausleiter nämlich plötzlich mit irrsinnig vielen wichtigen Leuten zu tun. Oder solchen, die sich für wichtig hielten. Oft persiflierte er sie nun beim Abendessen, genau wie er früher die Alkoholiker in der Psychiatrie persifliert hatte. Es war zum Schreien komisch. Und waren wir vor dem Mauerfall jeden Sonntag bei Eiseskälte oder Affenhitze durch den Friedrichshain gestapft, stand seit der Wiedervereinigung regelmäßig ein Museumsbesuch auf dem Programm. Was machen wir heute? Fragte meine Mutter am Frühstückstisch. Schlafen gehen, schlug mein Papa vor. Meine Mutter guckte streng. In der neuen Nationalgalerie ist eine Ausstellung, die ich gern sehen möchte. Jedes Wochenende schlich ich also durch Ausstellungsräume, vertiefte mich in Formen und Farben, beobachtete die Leute, durstete in der trockenen Luft, versuchte nichts anzufassen und nicht vor Langeweile in Ohnmacht zu fallen. Meine Eltern hatten mir früh beigebracht, dass man sich in Ausstellungsräumen höchstens flüsternd und am besten gar nicht unterhielt, um die anderen Betrachter nicht aus ihrer Versenkung in die Kunstwerke zu reißen. Neuerdings aber begegneten uns in den Ausstellungen ständig Menschen, die mit geschwellter Brust vor den Bildern auf- und abstolzierten und weithin hörbar schwadronierten. Das sind Westler, erklärte mein Papa halblaut. Westler sind Angeber. Voller Verachtung schauten wir zu den Westlern hinüber und ich überlegte, dass Rico auch schon irgendwie ein Westler war, so angeblich wie der war. Und sie reden mit vollem Mund, ergänzte meine Mutter. Mit einer Mischung aus Faszination und Ekel starrte ich die Westler an. Im Grunde waren es Halbwilde, Barbaren, die dachten, sie kennten sich aus. Wie auch immer, die Sache mit dem Taschengeld musste ich in die Hand nehmen. Ich kam auf die Idee, mir eigenes Geld zu verdienen. Nicht so wie früher mit Zero und Treppendienst, als ich für ein paar Mark die zwei Treppenabsätze zu unserer Wohnung gefegt und geputzt hatte, sondern so wie die Kapitalisten. Matti hatte sich inzwischen ausgiebig mit dem Geldkreislauf im Kapitalismus beschäftigt. Er wollte jetzt nämlich Manager werden und hatte herausgefunden, dass man im Kapitalismus mit Intelligenz und Cleverness auch ohne Muskelkraft was werden konnte. Matti hat einen Herzfehler. Und dass genau das für ihn ein Vorteil war. Muckis sind was für Idioten, erklärte er mir. Wenn du die Macht wirklich an dich reißen willst, brauchst du Köpfchen. Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Also starteten wir unseren ersten privaten Comic-Heftverleih. Omi Lein, meine Urgroßmutter aus Charlottenburg, bezahlte mir seit Weihnachten 89 ein Mickey-Maus-Abonnement. Also wenn ihr nicht, Charlottenburg ist West-Berlin, Prenzlauer Berg ist Ost-Berlin. Mittlerweile hatte ich schon zwei komplette Jahrgänge zusammen. Je nach Zerfleddertheitsgrad ließ ich meine Mitschüler 10, 15 oder 20 Pfennig Leihgebühr pro Heft und Tag bezahlen. Wer mehrere Hefte auf einmal nahm, bekam einen Mengenrabatt. Man lernt ja auch so viel daraus, erklärte ich meiner Mutter. Über Wale zum Beispiel und über den Regenwald. Ich zeigte ihr die Doppelseite in der Mitte eines Hefts, in dem es jede Woche eine kleine Naturreportage zu lesen gab, die mir als Inspirationsquelle für mein erwachendes ökologisches Bewusstsein diente. Und den Streich der Woche, ergänzte Matti, der gerade bei uns zu Besuch war, grinsend. Na, das war haftig wertvoller Schulstoff, scherzte meine Mutter. Werte waren damals ein Dauerthema. Eines Tages stand ein Container bei uns auf dem Schulhof, so ein großer, in den nach Bauarbeiten der Schutt entsorgt wurde und in den die Leute ihre alten Möbel warfen. Annabelle stöberte gern darin herum, wenn wir uns eine Höhle bauen wollten, also in denen, die auf der Straße standen. Vielleicht kriegen wir neue Stühle, mutmaßte Matti. Meiner fällt schon auseinander. Das kommt davon, weil du immer so kippelst, sagte Magda. Doch Matti irrte. In dem Container landeten Bücher. Landkarten, Atlanten, die ganze Welt, wie wir sie kannten, wie man sie uns beigebracht hatte, wurde in die Tonne getreten. Dabei hatten sie uns jahrelang eingeimpft, Bücher seien was Heiliges. Kluge Frauen und Männer hätten sie geschrieben, um uns klüger und die Welt besser zu machen. Mit Büchern musste man sorgsam umgehen. Man durfte nichts hineinschreiben, keine Eselsohren reinmachen und sie nur mit gewaschenen Händen anfassen. Und nun stand auf unserem Schulhof dieser riesige Mülleimer und alles, was wir wussten, wurde entsorgt. Stattdessen galt es, neues Wissen zu erlangen. Mami, was ist Masturbieren? Ich saß auf der Rückbank eines sehr kleinen Autos auf dem Weg in die Schweiz und blätterte in einer Bravo Girl. Gabi, eine Freundin meiner Mutter aus Köln, saß am Steuer. Gabi war Westlerin, aber trotzdem nett. Und sie war emanzipiert. Neben Gabi auf dem Beifahrersitz hockte mein Vater. Papa, du siehst aus wie ein Riesenembryo kurz vor der Geburt, hatte ich ihm mitgeteilt, erfreut, meinen aktuellen Biologieunterrichtsstoff auch mal praktisch anwenden zu können. Auf der Rückbank saßen, eingefädelt von links nach rechts, meine Mutter, ich, eine Freundin von Gabi und deren Tochter. Das Auto war ein Fiat Uno. Und es fühlte sich genauso an wie in den Trabis der Ostfreunde meiner Mutter, mit denen wir früher nach Mecklenburg getuckert waren. Wieso bin ich eigentlich vor 2 Jahren auf die Straße gegangen, wenn wir jetzt wieder in einem Pappkarton in Urlaub fahren, nörgelte meine Mutter. Na, weil ihr in euren Pappkartons nur 3 Stunden weit fahren konntet, sagte Gabi. Jetzt sind es 13 Stunden. Ich hatte mich für die Fahrt mit Lesestoff eingedeckt. Ein Kinderkrimi von Emi Pleiten war dabei, Kleiner Mann, was nun von Fallada und die erwähnte Bravo Girl, die Annabelle mir mitgegeben hatte, Fachliteratur. Ich studierte gerade die Wissenschaftsseite, wie mein Vater das nannte, also die, wo es um Sexsachen ging. In der Bravo Girl ging es viel um Sexsachen und um Mode, Schminken und wie man einen dicken Po kaschieren konnte. Ich hatte überhaupt keinen Po, da war gar nichts zu kaschieren, aber ich wollte vorbereitet sein, mein Körper begann sich zu verändern. Plötzlich pieksten dicke, dunkle Haare durch die unbekannte Hautschichten. Ich hatte sie abends unter der Bettdecke ertastet. Also was ist denn nun Masturbieren? Bohrte ich nach. Einen Moment lang wurde es sehr still in dem kleinen Auto. Franzi, mahnte meine Mutter leise. Der Beifahrersitz bebte unter dem Kichern meines Vaters. Das ist was mit Sex, wusste die Tochter der Freundin von Gabi. Aber was genau, wollte ich wissen. Oh Mann, Franziska, zischte meine Mutter. Selbstbefriedigung, rief Gabi fröhlich nach vorn. Da spielst du an dir selber rum. Mir wurde heiß. Ich beschloss, erstmal nicht weiter nachzufragen. Es würde sich bestimmt noch eine andere Gelegenheit ergeben. Wir waren nämlich auf dem Weg in die italienische Schweiz, in eine alternative Bergpension namens Salicina. Die 3 Jahre zuvor, kennt ihr das? Ihr kennt es, genau. Die 3 Jahre zuvor schon das Ziel von Mamas erster Westdienstreise gewesen war. Eine Woche lang hatte sie dort mit Westwissenschaftlern diskutiert, geraucht und getrunken. Seminar hieß das. Es war fast wie Kinderferienlager, nur für Erwachsene. Es gab getrennte Schlafsäle für Männer und Frauen mit Doppelstockbetten, auf denen jeder seinen Schlafsack ausbreiten konnte. Ich schlief schlecht, weil die Frauen nachts schnarchten und beim Mittagsschlaf heimlich Männer mit ins Bett nahmen und giggelnd unter den Decken rummachten. Außerdem erbrach ich jeden Morgen mein Frühstück, weil ich die Höhe nicht vertrug. Und schneeblind wurde ich auch von den grellen Reflexionen der Sonne auf dem gleißenden Weiß. Die Berge hier sind steiler als die Todesbahn im Friedrichshain, schrieb ich auf eine Postkarte an Omilein, das war unsere Rodelbahn im Park. Und alle schlafen im selben Bett. Das letzte sollte ich lieber streichen, fand meine Mutter. Sie hielt Omilein für etwas verklemmt. Die Leute, die hier Seminare oder Urlaub machten, kamen aus ganz Europa. Es wurde Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch gesprochen und manchmal sogar gesungen. Viele Männer hatten lange Haare, sogar die Älteren. Das seien Alt-68er, klärte Gabi mich auf. Ich fand, sie ähnelten den Besuchern des Bözo-Stübel bei uns zu Hause, aber das sagte ich lieber nicht laut. Die Alt-68er hießen so, weil sie 1968 eine Revolution ins Rollen gebracht hatten, so wie wir, nur anders. Sie hatten gegen die Nazis gekämpft, die nach dem Krieg übrig geblieben waren. Haben sie gewonnen? Fragte ich. Die einen sagen so, die anderen sagen so, antwortete meine Mutter. Dann sind wir jetzt die Alt-89er, freute ich mich, während meine Mutter mir nachdenklich übers Haar strich. Die Westfreunde meiner Mutter waren allesamt links. Sie waren traurig, dass es die DDR nicht mehr gab. Aber dort leben wollte auch keiner von euch, hörte ich meine Mutter sagen. Ich verstand nicht, warum sie diesen kritischen Unterton anschlug, denn ich wollte auch links sein, vor allem wegen der hübschen italienischen Männer, die in Salicina jeden Abend im Gemeinschaftsraum Gitarre spielten und so schön sangen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ich ging jetzt viel mit meinen Eltern auf Reisen, manchmal nur mit Mama und ihren Freundinnen, manchmal war auch Papa dabei. Und wenn ich weitermache, bin ich wie Harry Rowold. Dabei rauche ich nicht mal. Wir stiegen abends in den Zug, fuhren die ganze Nacht hindurch und wachten morgens in einer neuen Welt auf. In Prag wohnten wir bei einem Mütterlein mit Kopftuch und arthritischen Händen, die uns ihr ganzes Haus überließ und sich mit einem Blechnapf und einem Tauchsieder in die ehemalige Dienstbotenkammer hinter der Küche zurückzog. Ich schämte mich so sehr, dass ich keinen Bissen anrühren konnte. In Paris wohnten wir bei Marguerite, der französischen Freundin meiner Mutter, die sie 1973 bei den Weltjugendfestspielen in Berlin kennengelernt hatte. Ja, das sollte so. Das war abgesprochen. Marguerite war Kommunistin und Deutschlehrerin. Sie lebte in einem Plattenbau am Rande der Stadt, genau wie Matti. Unter den Schülern, denen Marguerite Deutsch beibrachte, waren viele mit dunkler Haut. Wo kommt ihr her, wollte ich wissen. Sie lachten und verstanden die Frage nicht. Wo kommst du her? Fragten sie mich im Gegenzug. Und ich antwortete, ich wurde in Ost-Berlin geboren, in der Hauptstadt eines Landes, das es nicht mehr gibt. Da lachten die französischen Kinder noch mehr. Ils sont fous, ces Allemands. Wir besuchten all die Freunde, die über die Jahre immer zu uns gekommen waren, duftende Geschenke mitgebracht hatten und im Tränenpalast unter Tränen verabschiedet worden waren. In Hamburg saßen wir einmal im Theater hinter einem Mann, der seinen Hut während der Vorstellung nicht absetzte und sogar seine Sonnenbrille aufbehielt. Mein Vater sah auf seine Armbanduhr und sagte, der Sonderzug nach Pankow hat wohl heute Verspätung, wa? Meine Mutter verdrehte die Augen. Ich war überwältigt von all dem Neuen, das mir begegnete, und trotzdem nagte irgendwann die Sehnsucht nach einer Welt an mir, in der ich mich auskannte. Wann fahren wir mal wieder an die Ostsee? Fragte ich meine Eltern.